Brandlebendig Denken, dein Podcast zur Resilienz der Entwicklung ländlicher Räume und Wissenschaft, die unsere Räume der Zukunft mitgestaltet. Ich heiße euch herzlich willkommen beim Podcast Landlebendig Denken. Mein Name ist Anna Krepan und ich arbeite als wissenschaftliche Mitarbeiterin am Institut für Regionalwissenschaft am Karlsruher Institut für Technologie. Dieser Podcast entsteht im Rahmen des Projekts Ein Konzept für die Resilienz der ländlichen Räume in Baden-Württemberg und gemeinsam überlegen wir, wie wir landlebendig denken. Danke an unseren Kooperationspartner, das Campus Radio Karlsruhe und natürlich an das Ministerium für Ernährung, ländlichen Raum und Verbraucherschutz Baden-Württemberg für die Förderung. In der heutigen Folge soll es um den ersten Teil unserer Arbeit im Forschungsprojekt gehen, in dem wir die ländlichen Räume Baden-Württembergs genauer unter die Lupe nehmen. Ihr habt richtig gehört, die ländlichen Räume. Ländlicher Raum ist nämlich oft sehr heterogen und hat nicht überall die gleichen Merkmale. Manche Regionen profitieren von vielen wirtschaftlich starken Unternehmen. Manche Regionen haben eine besonders bekannte Kultur, die als beliebtes Ausflugsziel über die Grenzen hinaus begeistert und besonders viele BesucherInnen anzieht. Manche Regionen haben naturräumliche Besonderheiten, sind eher von Wäldern und Bergen geprägt oder auch von Landwirtschaft. Und manche Regionen haben die besondere Eigenschaft, an ein anderes Land zu grenzen. Es gibt viele weitere Charakteristika und diese sind meist von großer Bedeutung, nicht nur für den Lebensstil vor Ort oder die Attraktivität der Region, sondern auch für die Voraussetzungen von Resilienz, dem Konzept, dem wir uns in diesem Podcast widmen. Zur Erinnerung, der Grad an Resilienz entscheidet darüber, wie widerstandsfähig und zukunftsfähig eine Region ist. Je resilienter ein System ist, desto besser ist es bei Herausforderungen, ob überraschend oder langfristig, aufgestellt. Und wir wollen in unserer Forschung herausfinden, wie unterschiedliche Arten von Regionen hier schon aufgestellt sind. So gibt es bestimmte Typen von ländlichem Raum, die wir in unserem Forschungsprojekt versuchen, in Clustern zusammenzufassen. Denn im Anschluss möchten wir aus jedem Cluster eine Beispielkommune auswählen, um dort mit der Verwaltungsebene, den BürgerInnen und auch anderen wichtigen Akteuren über die Zukunftsfähigkeit ihrer Gemeinde zu diskutieren. Schlussendlich möchten wir nämlich herausfinden, welche Faktoren für die Resilienz entscheidend sind. Gehen wir nochmal einen Schritt zurück. Wie bilden wir eigentlich diese Cluster, diese Beispielregionen? Die Grundlage sind hier Daten. Und das sind ganz viele aus unterschiedlichen Bereichen. Das ist ganz wichtig, weil zahlreiche Kategorien für Resilienz eine Rolle spielen. Aber hier möchte ich meine Kollegin Marion Hitzeroth zu Wort kommen lassen. Sie ist Ökonomin und arbeitet seit 2004 im Fachgebiet der Regionalwissenschaft. In unserem Projekt leitet sie die Clusteranalyse und darum kann sie uns genauer erklären, wie genau unser Projektteam hier vorgeht.
Um unseren Untersuchungsraum in verschiedene Raumkategorien einteilen zu können, führen wir eine statistische Clusteranalyse durch. Grundlage für diese Clusteranalyse sind zum einen über 1000 Gemeinden in Baden-Württemberg und zum anderen Daten für diese Gemeinden, zum Beispiel zur Beschäftigung, Siedlungsfläche, Erreichbarkeit oder auch Vulnerabilitäten. Diese Gemeinden fassen wir mit allen Daten in Gruppen zusammen. Und zwar so, dass sie sich innerhalb der Gruppen die Gemeinden sehr ähneln und zwischen den Gruppen sehr unähnlich sind. Und nochmal, es ist wichtig, es geht um alle betrachteten Variablen, um alle Daten, die wir für diese Gemeinden haben. Wenn wir zum Beispiel nur eine Variable hätten, wie die Bevölkerungsdichte, dann wäre es sehr einfach, dann bräuchten wir keine statistische Clusteranalyse. Dann könnten wir einfach einteilen, welche Gemeinden eine ähnliche Bevölkerungsdichte haben und das wäre eine Gruppe. Wenn wir aber 13 verschiedene Variablen haben, wie bei uns in unserer Analyse, dann brauchen wir eine statistische Methode, damit diese Einteilung in Gruppen nachvollziehbar ist. Und dadurch erhalten wir dann verschiedene Gruppen von Gemeinden in ganz Baden-Württemberg, die wir dann verbal beschreiben und denen wir auch richtige Namen geben. Das heißt, wir sagen Gruppe A ist die Gruppe mit den Gemeinden, die eine Art Wachstumszone aufweisen. Wichtig bei der Clusteranalyse ist aber auf jeden Fall zu wissen, dass durch diese Typisierung Informationen über die einzelnen Gemeinden verloren gehen. Das heißt, wir können keine Aussagen über einzelne Gemeinden treffen, sondern die Typisierung ermöglicht uns, auf der Ebene des Gesamtraumes Baden-Württemberg zu argumentieren. Und auf diese Weise ist es eine Grundlage für die Auswahl einzelner Fallbeispiele. Und die schauen wir uns dann individuell an. Viele der Variablen, die wir in unserer Clusteranalyse verwenden, sind in der amtlichen Statistik vorhanden und gut beobachtbar. Zum Beispiel Daten zur Beschäftigung, zur Siedlungsfläche, zur Demografie. Bei anderen Daten ist dies viel schwieriger, zum Beispiel bei den klimabedingten Vulnerabilitäten. Das ist deswegen besonders schwierig, weil es hier um eine Prognose für die Zukunft geht und Klimawandel nicht gemeindescharf abgegrenzt werden kann. Gleichzeitig sind solche Daten aber sehr interessant, weil zum Beispiel in Verdichtungsräumen eine sehr hohe Wirtschaftskraft besteht, aber eben auch hohe Vulnerabilitäten. Zum Beispiel bei uns im Oberrheingraben wird zukünftig die Anzahl der Hitzetage sehr stark zunehmen und gleichzeitig besteht aber dort eine sehr hohe Wirtschaftskraft. Und das ist für unsere Analyse hier in dem Resilienzprojekt besonders interessant.
Okay, jetzt wissen wir genauer, mit welchen Daten wir arbeiten, wie die Cluster entstehen und wozu sie nützen. Ich hoffe, liebe Hörerinnen und Hörer, ihr findet diese Einblicke in die Forschung genauso spannend wie ich. Wie es mit den Clustern weitergeht, erfahren wir in den nächsten Wochen und produzieren dann auch gerne wieder eine Podcast-Folge, in der wir euch Einblicke geben, wie wir unsere Arbeit fortsetzen. Aber in dieser Folge soll es darum gehen, wie die Daten entstehen, die wir für unsere Analyse nutzen. Marion Hitzeroth hat es schon erzählt. Wir haben ganz unterschiedliche Datensätze zur Demografie, zu den Immobilienpreisen, dem Arbeitsmarkt, der Infrastruktur, also auch der Erreichbarkeit von Bildungs- und Gesundheitsinstitutionen der Regionen und natürlich auch ökologische Daten. Da eines der wichtigen Themen für uns die ökologische Resilienz ist, möchten wir einmal schauen, wo die Datensätze rund um die Prognose der klimatischen Bedingungen einer Region herkommen. Das ist natürlich nur ein einziges Beispiel für die Datensätze, die Grundlage für unsere Forschung sind. Aber da hier ein Schwerpunkt des KIT Campus Alpin liegt, der auch zum Karlsruher Institut für Technologie gehört, haben wir zum Thema Klimadaten und Klimamodellierung genauer nachgehakt. Im Interview mit Professor Dr. Harald Kunstmann habe ich mich erkundigt, wie Klimadaten entstehen und Klimamodelle erstellt werden. Doch vorab bekommt ihr von meiner Kollegin Agnes Bartmus erst einmal ein paar Infos zum KIT Campus Alpin und Herrn Kunstmann.
Wusstet ihr schon, dass das Karlsruher Institut für Technologie auch einen Standort in Garmisch-Partenkirchen hat? Den KIT Campus Alpin. Am Fuße der Zugspitze hat der Fachbereich Atmosphärische Umweltforschung des Instituts für Meteorologie und Klimaforschung seinen Sitz. Von dort aus und von der über 2600 Meter hoch gelegenen Forschungsstation im Schneefernerhaus erforschen Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler Veränderungen von Atmosphäre, Wasserhaushalt und Lebensbedingungen für Mensch und Umwelt. Das Ganze natürlich einhergehend mit dem globalen Klimawandel. Messungen, Modellierungen und Vorhersagen spielen hier eine ganz zentrale Rolle, auch für die Arbeitsgruppe Regionales Klima und Hydrologie von Professor Dr. Harald Kunstmann. Nach seiner Promotion im Fachbereich der Umwelt-Naturwissenschaften widmete er sich der Klimaforschung, dabei insbesondere den regionalen Klimasystemen und der Hydrologie. Außerdem ist er seit 2021 Gründungsdirektor des Zentrums für Klimaresilienz an der Universität Augsburg.
Sehr geehrter Herr Kunstmann, eine wichtige Datengrundlage für unsere Einordnung der ökologischen Resilienz ländlicher Räume sind Klimamodelle. Können Sie uns leicht verständlich, wenn nötig, auch vereinfacht erklären, was genau ein Klimamodell ist?
Ein Klimamodell ist ein Computermodell, und zwar ein Computermodell, in dem die für das Klima relevanten Prozesse mittels physikalischer Gleichungen und in einer mathematischen Umsetzung programmiert ist. Das bedeutet insbesondere, dass ein physikalisch basiertes Klimamodell die Welt in ein räumliches Gitter abbildet und auf jedem Gitterpunkt die relevanten Klimavariablen, Luftdruck, Temperatur, Niederschlag, Feuchte, Wind und so weiter abgeleitet werden. Und dieses Modell wird angetrieben von einer wachsenden CO2-Konzentration. Und so kann man dann untersuchen, wie sich eine steigende Treibhausgaskonzentration auf alle Wetter- und damit langfristig Klimavorgänge regional, weltweit auswirken.
Die Aussagen einer Klimamodellierung sind nicht immer leicht nachzuvollziehen, gerade für Laien. Beschreiben Sie uns bitte ganz konkret, worauf bei der Interpretation solcher Modelle zu achten ist.
In den Klimamodellen wird tatsächlich Minute für Minute, Stunde für Stunde, Tag für Tag, Woche für Woche, Jahr für Jahr das zukünftige Klima modelliert, ausgehend von der Gegenwart. Aber die Interpretation ist nur wie folgt erlaubt, nämlich, dass man, wenn man zukünftige Klimazustände am Computer simuliert, dass man nicht einzelne Tage oder einzelne Wochen interpretiert, sondern man muss immer mitteln über längere Zeiträume. In der Regel sagt man also am besten über 30 Jahre gemittelt. Das heißt, man macht auch keine Aussagen zum Beispiel über den 15. Mai 2025, sondern man trifft Aussagen zum Beispiel über die Dekade der nächsten 20er Jahre oder am besten eben auch der kommenden 30 Jahre. Es werden also immer Klimamittel miteinander verglichen. Das ist also ganz wichtig. Das ist auch ein großer Unterschied zur klassischen Wettervorhersage, in der ich ja zum Beispiel 10 Tage in die Zukunft schaue, dann aber auch konkret ableiten kann, was eben am 6. Tag von heute auch zu erwarten ist. Also das ist der große Unterschied, wenn man Klimamodelle interpretiert.
Die Klimamodellierung basiert ja grundsätzlich auf verschiedenen Szenarien der Treibhausgasentwicklung. Wie kommen diese Szenarien zustande und wie unterscheiden sie sich?
Wichtig ist, dass es hier tatsächlich um Szenarien geht, wie Sie richtig sagen. Also es sind keine konkreten Vorhersagen, sondern Szenarien. Diese Szenarien basieren auf bestimmten Annahmen und in diesem Fall natürlich über bestimmte Annahmen über die Treibhausgasentwicklung. Hier stimmt sich die internationale Gemeinschaft ab. Es geht also darum, wie bei einer wachsenden Weltbevölkerung mit einem unterschiedlich angenommenen Energiemix weltweit die CO2- oder auch Methankonzentration ansteigen wird. Und dann unterscheidet man eben zwischen da mal ein Business as usual, so ungefähr wir machen weiter wie bisher, oder wir sind tatsächlich in der Lage, sehr massiv die Treibhausgase zu reduzieren, oder noch auf der anderen Seite, man ist eben wenig in der Lage, die Treibhausgase zu reduzieren. Und das bedeutet dann einen unterschiedlichen Treibhausgasanstieg, damit auch eine unterschiedliche veränderte Energiebilanz zwischen einfallender und ausfallender Sonneneinstrahlung. Und dann kann man also damit abschätzen, bei welcher Reduktion man welches Klima erwarten kann, beziehungsweise wie das Klima eben entsprechend auch sich weiterentwickelt, wenn man nichts oder sehr wenig tut.
Es ist kein einfaches Unterfangen, aus Prognosen über globale Klimaveränderungen konkrete Vorhersagen zu regionalen oder lokalen Veränderungen abzuleiten. Worin liegt hier die Schwierigkeit?
Die Schwierigkeit liegt in der genauen regionalen Reproduktion des Klimas. Wenn ich einen kleinen Tal wohne, was von Bergen umgeben ist, dann muss das Klimamodell eben auch diese Landschaft, ja, diese Taleigenschaft auch in der Lage sein zu beschreiben. Wir hier am Campus Alpin des KIT, wir sind ja in Garmisch-Partenkirchen, unser Institut befindet sich im Loisachtal. Das ist also ein Tal mit ungefähr 2 bis 4 Kilometer Ausdehnung und entlang des Tals sind also schon die Bergrücken bis hin eben auch zum Wettersteingebirge. Das heißt, ich brauche ein Computermodell, was in der Lage ist, die Landschaft und die Berge ja im Kilometerbereich auch räumlich aufzulösen. Das heißt, die Schärfe, die Brille, die das Computermodell haben muss und damit der räumliche Abstand der vorhin erwähnten Gitterpunkte, der muss im Kilometerbereich sein. Nur so sieht das Computermodell, dass da auch ein Tal ist. Und dazu brauchen wir regionale Klimamodelle, die verfeinern also die Aussagen der globalen Klimamodelle. Man kann sich vorstellen, ein globales Klimamodell, was die Landschaft in 50 bis 100 Kilometer großen Gitterabständen einteilt, das ist nicht in der Lage, die Spezifika eines Tals wie Garmisch-Partenkirchen aufzulösen. Der räumlichen Auflösung kommt damit also eine sehr hohe Rolle zu und damit brauchen wir also auch sehr hohe Rechenzeitanforderungen, weil je kleiner die Auflösung eines solchen Modells ist, umso aufwendiger ist also die Simulation des Klimas entsprechend dieser Auflösung.
Skizzieren Sie bitte, welche konkreten Herausforderungen wegen des Klimawandels zukünftig auf die ländlichen Räume Baden-Württembergs zukommen. Wie unterscheiden sich die Szenarien und damit auch Herausforderungen innerhalb Baden-Württembergs?
Die Ergebnisse der regionalen Simulationen in Deutschland und auch Baden-Württemberg unterscheiden sich vom allgemeinen Trend, also in welche Richtung sich das Klima ändert, zwischen den Szenarien vergleichsweise wenig. Sie unterscheiden sich nur in der Intensität, also in der Magnitude, wie diese Veränderungen kommen. Und diese Veränderungen sind wie folgt. Wir werden also eine häufigere Anzahl von Starkniederschlagsereignissen zu erwarten haben auf der einen Seite. Wir werden auf der anderen Seite aber auch immer längere Perioden der Trockenheit erwarten müssen, sowohl was die Länge wie auch die Intensität der Trockenheit angeht. Es sind tatsächlich diese beiden Extreme, nämlich das zu viel an Wasser versus das zu wenig an Wasser, was häufiger wird, was stärker wird, und die bisher normalen Zustände, die werden entsprechend von der Anzahl weniger. Begleitet ist es natürlich von einem kontinuierlichen Temperaturanstieg im Mittel. Und wir sehen auch, je höher eine Höhenlage ist, desto größer fällt dieser Temperaturanstieg aus. Das heißt also, in den Lagen vom Schwarzwald und der Schwäbischen Alb sind zum Beispiel dann höhere Temperaturanstiege im Vergleich zur Referenzperiode zum Beispiel der 90er oder 2000er Jahre zu erwarten als zum Beispiel in den flacheren Regionen. So kann man also grundsätzlich übergeordnet das erwartete Klima beschreiben. Wie schnell und wie intensiv das kommen wird, hier unterscheiden sich die Szenarien. Also je mehr Treibhausgase emittiert werden, also je pessimistischer das Szenario ist, desto stärker und desto schneller werden diese Änderungen dann zu erwarten sein.
Wenn Sie an Ihre Arbeit an und mit Klimamodellen denken und gedanklich in das Jahr 2050 blicken, was glauben Sie, was dann anders sein wird und was wünschen Sie sich, was anders sein wird?
Ich bin schon jetzt als Klimaforscher überrascht, dass die Extremereignisse und die Häufung und die Intensität, die wir erwarten, weit früher uns anscheinend trifft, als wir es vielleicht von den Computermodellen her erwartet haben. Dass wir also seit 2018 insgesamt 4 sehr trockene Jahre hatten, dass wir ein Hochwasser wie im Ahrtal hatten mit Schäden, die in der Größenordnung von 30 Milliarden Euro liegen, dass wir weiterhin also starke abfallende Grundwasserspiegel in weiten Teilen Deutschlands haben. Also ich sehe, dass wir anscheinend nochmals weit schneller in diese Extreme hineinkommen, als das unsere Computerrechnungen vermutet haben. Das hängt natürlich auch mit den Szenarien zusammen, ja, weil wir im Moment noch immer maximal emittieren, trotz aller Klimaschutzmaßnahmen, die besprochen sind, die gesetzlich eingetütet sind, steigen die Konzentrationen massiv. Wir haben weiterhin Rekord-CO2-Konzentrationen in der Atmosphäre. Wir müssen uns vielleicht wirklich darauf einstellen, dass es noch schneller kommt, als wir bis jetzt denken. Und so werde ich, um auf die Frage zurückzukommen, in 2050 vielleicht reflektieren müssen, dass alles noch schneller gekommen ist, wie es eigentlich von uns gedacht war. Ich wünsche mir entsprechend, dass es anders ist. Ich wünsche mir, dass alle Klimaschutzmaßnahmen greifen. Es gibt aber leider im Moment dafür noch keine berechtigte Hoffnung. Keine berechtigte Hoffnung deshalb, weil es keine Kennzahl gibt, trotz aller politischen Vorgaben, Gesetzgebungen. Wir sehen noch keinen Trendumkehr in den Emissionen. Und deshalb muss ich leider weiterhin sehr pessimistisch sein, auch wenn ich grundsätzlich von meinem Charakter her mich eher als Optimist einschätzen würde. Aber so denke ich, wird es vielleicht in 2050 mit dann meine Reflexion sein.
Nochmal zur Erinnerung. Mit diesen Klimamodellen arbeiten wir im Projekt jetzt weiter. Bringen Sie mit den anderen Daten zusammen und erstellen so Cluster, das heißt Gruppen von Gemeinden, die relativ ähnlich zueinander sind. Aus diesen Raumtypen wählen wir dann Beispielgemeinden für unsere Zukunftswerkstätten, also den Workshops vor Ort aus. Wenn ihr wissen wollt, wie es mit unserem Forschungsprojekt weitergeht, abonniert diesen Podcast gerne. Wir freuen uns, wenn ihr dranbleibt und bei den kommenden Episoden auch wieder einschaltet. Bis dahin besucht gerne unsere Projektwebseite www.landlebendigdenken.de. Gefördert ist dieser Podcast vom Ministerium für Ernährung, ländlichen Raum und Verbraucherschutz Baden-Württemberg. Auch auf deren Webseite gibt es spannende Inhalte rund um Baden-Württemberg und natürlich auch zu unserem ländlichen Raum. Ich arbeite am Institut für Regionalwissenschaft und wenn euch interessiert, was für Forschungsprojekte wir noch durchführen, klickt doch mal rein. Wenn euch Klimadaten und Klimaprognosen interessieren, dann schaut auch gerne auf die Website vom Campus Alpin. Darüber hinaus gibt es selbstverständlich auch beim Campus Radio Karlsruhe weitere Inhalte rund um Wissenschaft und Forschung in Karlsruhe und Baden-Württemberg. Alle Links, na klar, in den Shownotes. Wenn euch diese Folge gefallen hat, abonniert gerne unseren Podcast Land lebendig denken und wenn ihr Lust habt, lasst doch auch gerne eine Bewertung da. Ich bedanke mich für die Mitarbeit am Podcast bei Agnes Bartmus, Marion Hitzeroth und natürlich beim Interviewpartner Harald Kunstmann. Mein Name ist Anna Grepan und ich freue mich wirklich, wenn ihr bei der nächsten Episode wieder dabei seid. Land lebendig denken, dein Podcast zur Resilienz der Entwicklung ländlicher Räume und Wissenschaft, die unsere Räume der Zukunft mitgestaltet. Thank you.